gentlemen, here comes the podcast that everybody wants, but nobody needs. This is...
Willkommen zu einer nullen Folge meines unglaublich amüsanten, schlecht unterhaltenden Podcasts namens Geschwätz. Seines Zeichens direkt Podcast. Sage immer wieder, dass die Leute glauben. Vor mir sitzt der unglaubliche, sagenhafte, mir beinahe unbekannte, sehr wunderschöne Garo Matze. Grüß dich. Servus. Hallo.
Grüß dich.
Schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit genommen hast. Schön, dass ein Sonntag ist und wir gestern überhaupt nicht krass durchgestartet sind. In der besten Vitalität, die man sich vorstellen kann. Wie komme ich zu dir? Was will ich von dir?
Das frage ich mich.
Grundsätzlich gibt es ja en masse Dinge, die du eigentlich machst, ohne dass du dir, glaube ich, bewusst bist, wie besonders das teilweise ist oder was du schon geschafft hast. Was weiß ich? Du bist der Gaber. Matthias, warum stecke ich dich immer nach Erwald? Weil du aus Erwald kommst.
Das weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich mit Erwald am Hut hätte. Außer, dass wir da früher ungefähr jeden Tag im Winter im Snowpark unterwegs waren. Aber
wahrscheinlich deswegen.
Weil aufgewachsen in der Haschau.
Ah doch, so simpel.
Ja.
Reite mal Geburt. Siehst du davon zu. Dann halt grundsätzlich von der Tourjugend aus halt kennengelernt. Oder dazu müssen wir das erste Mal gesehen. Und dann halt immer wieder Happenings und dann war es schon groß und ganz. Allerdings folge dir auf jeglicher Plattform, die du bietest. Und somit habe ich halt all deine Hobbys und Berufe irgendwie so erahnen können und ich die halt teilweise extrem spannend finde. Angefangen vom, was glaube ich, nennt man denn das? Ski, Auego, falsche Mache fliegen?
Speed Flying, das Ganze.
Ist extrem gefährlich, meines Erachtens.
Es kommt darauf an, wenn man es macht. Wenn man es falsch macht, dann ist es keine.
Ich habe bei jedem Sport also nicht.
Ja, ist, ja.
Dann, ja, im Prinzip habe ich die lange im Bundle mit dem Elias im Kopf.
Und mir.
Genau. Weil mit dem hast du ja eigentlich nachher tatsächlich.
Der Mann.
Voll Traummann, aber sicher auch gefühlt gar nicht. Ja, da fängt es eh schon an, weil mit dem hast du ja im Prinzip auch Snowbike, oder wie hast du das genannt?
Genau, das nächste, was kompliziert zu machen ist.
Super, aber dann kommen wir gleich dazu. Fangen wir von grundsätzlich an. Du bist der Matthias und alt bist.
Das tut nichts zur Sache.
Das sagst du ich?
Nein, 31 bin ich mittlerweile.
Tag, so heftig, sich so lange schon überlebt. So lange überlebt. Was solltest du als Kind werden? Sag's sofort.
Boah. Das ist eigentlich eine gute Frage, das kann ich gar nicht mehr so sagen. Was mir dazu einfällt, ist, dass der Kellerflo, einer von meinen besten Freunden, in der Volksschule in mein Poesiealbum geschrieben hat, dass er Baggerfahrer werden
will. Weil Bagger das Geilste sind.
Und lustigerweise kann man sagen, dass ich das jetzt mehr oder weniger beruflich eigentlich mache.
Ich schwöre, das ist die schlechteste Beschreibung von dem, was du tust, wie Baggerfahrer.
Ja, aber Baggerfahren ist ein Teil von meiner Arbeit und der eigentlich ziemlich Spaß macht, deswegen sage ich das ganz gerne.
Ja, da ist aber egal, wenn du siehst, Baggerfahrer, aber dann setzt du immer wieder schon zu grob. Grundsätzlich ist das auch ganz weit. Okay, ja. Grundsätzlich gelernt hast du in Baggerfahrer?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ja, ganz normal heute Gym gegangen, Matura und danach kein Plan, was man eigentlich machen soll.
So wie man das macht nach der Matura?
Genau. Du hast ewig lang gelernt und kannst eigentlich nichts.
Voll geil, mega nutzbar.
Ja, nächste Alternative war nach Innsbruck gehen, weil Innsbruck, schöne Stadt und Berg und coole Leute, habe ich gemeint.
Hat das bestätigt?
Ja, eigentlich schon. ja, dann nochmal da eine Wohnung gesucht und mir nochmal an der Uni eingeschrieben.
In welcher?
Ja, an der Uni. Gibt ja,
also die du einzige Uni in Innsbruck, ohne?
Ja, die eine Universität Innsbruck halt.
Was lernt man da so als?
Das war eigentlich die erste Frage, weil ich dachte, ja passt, ich muss jetzt studieren gehen, aber was ich eigentlich genau studieren will, habe ich eigentlich nicht wirklich gewusst. Und dann habe ich es einfach mal so wie mein Bruder gemacht und habe mich bei Geowissenschaften eingeschrieben. Das habe ich dann einmal gemacht und war echt interessant. Aber ja, nach einem Jahr habe ich mir eigentlich gefragt, was, also habe mir gedacht, das ist super interessant, aber was ich mit dem anfangen sollte. Ja, war mir dann nicht so ganz bewusst und das habe ich dann auch bald mal wieder lassen, eigentlich, weil ich mir dachte, ich muss irgendwas machen, wo ich mich irgendwie verwirklichen kann.
Deshalb, du hast dich nicht verwirklichen können in Geowissenschaften?
Nein, keine Ahnung, es war echt super interessant, da so ja, zu lernen, wie die Erde entsteht und was weiß ich, aber ich mir dachte, was sollte ich mit dem jetzt jemals irgendwie beruflich einmal anfangen? Und, ja.
Ja, aber wohin geht es prinzipiell, wenn du Geowissenschaften fertig studieren würdest?
Dann kannst du entweder Geografie oder Geologie kannst du spezialisieren. Und ja, mein Bruder zum Beispiel, der ist jetzt fertiger Geologe und klettert in irgendwelche Tunnel umeinander.
Ah, so rum, okay. Blickset Höhlenforschung.
Nein, so Straßenbautunnel sozusagen. Also so richtig halt.
Oh, Tunnelbau?
Ja, genau.
Alter! Genau. Ohne für die klassischen Jobs, meine Sache.
Ey, voll, ja. Aber eben, da habe ich mir nie so richtig gesehen und deswegen habe ich das zum Ball mal aufgehört.
Mhm. I gotcha. Und dann?
Als nächstes haben wir dann gedacht, okay, das war mal nichts. Irgendwas, was mich halt mehr interessiert. Und durchs Radlfahren und ja, alles, was ich da halt schon immer gemacht habe, hat mich dann halt so Filmen und Fotografieren ziemlich interessiert. Wollte aber nicht aus Innsbruck aussehen. Deswegen habe ich mich dann am Medienkolleg in Innsbruck eingeschrieben und habe da so eine zweijährige Mediendesign-Ausbildung gemacht.
Mhm.
Und das war eigentlich ja, ganz, ganz gute Zeit.
Und grundsätzlich, weil der auch wieder nur diese Nebensache, die ich halt so mitgekriegt habe, du bist ja noch auch biketechnisch eigentlich relativ extrem viel unterwegs gewesen, oder?
Genau.
Das hat ja noch sogar irgendwie zu einer, ist zum Sponsoring sogar gekommen?
Ja, so ein paar Sponsorgeschichten hat es schon immer gegeben eigentlich. Es hat jetzt nicht zu einem richtigen Profi-Ding irgendwie gereicht. Mhm. Aber also hat voll gepasst. Ich bin echt viel umgekommen, hat viel von der Welt gesehen. Ja, Geld habe ich jetzt mit dem Radlfahren direkt nicht so richtig viel verdient, aber eben super coole Zeit eigentlich immer
gehabt. Ja, aber du hast halt dein Hobby mehr oder weniger zum Teilberuf halt gemacht.
Also. Genau. Und was ich echt sagen muss, alles was ich ja, heutzutage mache, ja, eigentlich alles, was ich gewohnt bin, kann ich eigentlich irgendwie aufs Radfahren zurückführen. Also,
dreht sich da mehr oder weniger das Leben ums Rad.
Die ganzen Kontakte, alles, was mir irgendwie weitergebracht hat, ist eigentlich schon irgendwo durchs Radfahren.
Und wie ist das nachher dazu gekommen, dass du denkst, dass das Geilste nach Skifahren ist, den Berg in Aachen zu fahren, so nachher zum Fliegen?
Ja, das war. Also mein Papa ist früher schon immer Paragleiter geflogen, also so in die 90er, wo das echt noch ganz ein neuer Sport eigentlich war.
Mhm.
So war ich glaube ich, also er war im Außerfahren glaube ich auch noch für die Ersten, der das so richtig ernsthaft betrieben hat.
Mhm.
Deswegen hat mich das eigentlich schon immer voll fasziniert. Also ich weiß das noch so, ganz früher war ich echt noch so, weiß ich nicht, 5 Jahre alt oder so war. Ich kann mich noch an so Sachen erinnern, wie mein Papa zugeschaut hat, wie er irgendwo auf dem Berg runter gestartet ist. Das hat mich schon extrem geflasht. Er hat dann aber bald einmal aufgehört, weil das früher ziemlich wild, glaube ich, war.
Ja, wieso also, war das wilder wie jetzt?
Ja, weil einfach die Ausrüstung, die Schirme und so, das war einfach, das ist ja erst im Entstehen gewesen. Das war einfach ja, schon ziemlich gestört und ziemlich unsafe. Also wirklich auch auf die Ausrüstung, weil heutzutage ist es immer noch gefährlich, aber ja. Da liegt es an einem selber. Wenn man Scheiß baut, dann wird es halt gefährlich, aber da waren einfach die Schirme so. Ja, unsicher noch, dass man einfach ja, nicht so ganz wissen hat können, was da dann passiert.
Ja, aber wie unsicher kann das sein? Im Prinzip ist das ja immer nur irgendein so ein Schirmteil, wo ein paar Fäden nachhängen, du hängst im Scher und gib ihm.
Aber da steckt schon ein bisschen mehr dahinter, so. Also die ganze Aerodynamik und keine Ahnung, also ich kann mich da jetzt auch nicht so wirklich aus, aber einfach wie die Schirme damals konstruiert, wenn, die sind einfach, wenn die Luft irgendwie unruhig war oder wenn es da turbulent war, dann können die einfach, also tun sie auch heutzutage, dass die Schirme einklappen und dann zügelst du halt mal ein bisschen runter, aber heutzutage.
Zügelst du halt ein bisschen runter, ein instant Herzinfarkt, glaube ich.
Ja, das ist dann ziemlich, also am Anfang ist das ziemlich flashig, wenn du da mal ein bisschen durch die Gegend hast, aber im Endeffekt passiert da nicht viel, weil der Schirm von selber wieder aufgeht und einfach wieder ganz normal weiterfliegt. Und früher war das halt nicht unbedingt so.
Mhm.
Und ja, er hat dann auch erzählt, dass da ein paar so Situationen bei ihm gewesen sind, die was halt schon ziemlich heiß waren und dann hat er das halt blöderweise wieder aufgegeben.
Blöderweise? Der war ja dann gescheit in dem Sinne.
Nein, also von dem her gescheit.
Aber betreibst du es jetzt wieder?
Nein, also er ist dann eben ziemlich ins Fahrradfahren, also so ins normale, was ich nicht, Mountainbiken halt, so einer kommen und ja, durch das sind dann mein Bruder und ich auch ziemlich in das Mountainbiken einer kommen.
Ja,
also, okay. Früher halt in das ganz normale aufgetreten, keine Ahnung, Marathon-Dings, keine Ahnung. Und ja,
Aber du bist ja grundsätzlich mit einem Downhill dann nachher unterwegs.
Genau, gewesen. So hat es eben angefangen. Also ich bin da so, wo ich so, was weiß ich, 12, 13 war oder so, bin ja so richtige so Ausdauerrennen gefahren, so Plätzchen.
Richtig.
Und ja, mit der Zeit hat es dann eben angefangen, dass mein Bruder und ich so ein bisschen auf die andere Schiene dann kommen sein, auf das Downhill und dann später mit Springen und so. Genau, so ist das
entstanden dann sein. Ja, mein Onkel, der ist oft relativ viel mit Bargeld unterwegs gewesen und die Familie Schweißgut, ich kenne, weil lebt es auch gefährlich irgendwie. Irgendwie hat es keiner geschafft, relativ alt zu werden, ohne dass irgendein Schaden davon gestanden ist, weil der ist Volé oben eingestochen, klassisch eben Paraglider, Absturz, Bandsprung, Halswirbel brechen. Dann aber noch eine Stunde lang hügelachig spazieren. Ja, kann man ja machen, nicht?
Ja, ja. Keine mehr. Ja,
eben. Tatsächlich, weil ich ein großer Rieder immer sehr hellhörig will, wenn es um Unfälle geht und ich dann auch immer viel beobachte und halt so die, wie nennt man denn das, die Genesungsvorgänge einfach auch ein bisschen für mich halt so bestaunen oder beobachten, weil ich halt selber das einfach auch hätte und war so, okay, wie krass ist das? Wie kommt der Mensch wieder zurück? Und du bist ja gefühlt ein Glanzbeispiel meines Erachtens. Ganz selten finde ich, bei sowas ist es, dass sich dann Menschen, oh, teils zu Recht natürlich, der Medial auf einmal präsenter zeigen und halt sagen, voilà, look at me, ich bin der Wahnsinn, wie krass ich jetzt da wieder zurückgestartet bin. Das kann ich bei dir einfach zur Gänze nie passiert. Man hat irgendwann gelesen, du hast einen Unfall gekriegt. Unfall, ja. So. Nicht, dass du dir massive Schädelfraktur zugezogen hast, sondern Unfall. Und dann, keine Ahnung, gefühlt ein Jahr später, same video again, schießt wieder mit dem Fallschirm runter. Wie ist das passiert? Wie ist das zugegangen? Das ist ja furchtbar, alles miteinander.
Ja. Also generell mit dem ganzen Social-Media-Zeug, also ich bin da zwar schon präsent, aber ich bin jetzt da nicht so, dass ich da jeden Scheißzeug posten muss und keine Ahnung. Ja, versuche halt ab und zu mal so ein paar Lebenszeichen von mir zu geben oder wenn ich jetzt irgendwas, gerade wenn ich jetzt irgendwas mache, wenn ich irgendwo in die Berge unterwegs bin oder so und ich nehme meine GoPro oder irgendeine kleine Kamera mit und mir selber taugt das, dann finde ich das ganz, ganz fein, wenn ich das auf Instagram oder so irgendwas stelle und ich schaue mir das dann eigentlich hauptsächlich für mich selber ganz genau, dann also meine Sammlung, ich dachte, oh, das war cool. Und
nee.
Ja, wie so ein
Portfolio
kleines,
eigentlich.
Wie so ein kleines Tagebuch, Portfolio, wie immer. Und ja, wenn es andere Leute taugt, dann ja, finde ich das ganz nett, aber so Influencer-Plätzchen oder so interessiert mich jetzt echt relativ wenig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, aber wenn es im Prinzip nicht wichtig ist für einen beruflichen Werdegang, dann finde ich, ist das sowieso nur eine Selbstweihräucherung im Großen und Ganzen.
Genau, so ist es ja.
Aber eben, grundsätzlich jetzt, dass wir da nicht aufkommen, du bist grob gesehen einfach falsch, also schon mal mit dem Speed Paragliding, wie der Name sagt, schnell von A nach B.
Genau.
Und da kannst du ja relativ schnell loszulegen, wie das so passiert sein könnte.
Ja, also das war eben so bei mir, wann war das? 2016 war der Unfall, also im Herbst 2016, glaube ich, wenn ich jetzt richtig liege. Und zu der Zeit bin ich noch gar nicht so lang generell geflogen. Also generell beim Fliegen fange ich erstmal mit Malen, also im Idealfall, es gibt da andere Beispiele, aber das halte ich für nicht so gescheit. Aber generell beim Fliegen fange ich erstmal mit einem normalen Paraglider an, also gehst ganz normal in die Flugschule, machst im Idealfall mal eine Ausbildung, machst einen Paragleiterschein und fliegst dann einmal mit einem ganz normalen Paraglider, schaust du das mal an, da ist alles noch relativ überschaubar und relativ langsam. Und für mich war schon eigentlich von Anfang an das Ziel, das Speedflying eben zu lernen, weil das hat mich einfach voll fasziniert. Und ich habe da relativ schnell dann damit angefangen, also bin relativ schnell vom großen Schirm auf die kleineren gewechselt.
Warum ist der kleinere schneller als der große?
Weil er kleiner ist.
Okay.
Genau. Der kleinere Schirm hat halt einfach größere Flächenbelastung, sagt man da. Also, es hängt einfach mehr Gewicht auf der gleichen Fläche. So.
Ja.
Und ja, deswegen wird natürlich mehr Geschwindigkeit erzeugt.
Okay.
Genau.
Ja, und du einfach Patschbummel denkst, so, kleiner Schirm, gehen wir. Was könnte noch cooler sein als generell Speedflying? Ich mach's den Kumpel so mit Ski.
Ja, eigentlich ist das der normale Weg, dass du erstmal mit Ski anfängst, was natürlich den Vorteil hat, dass du beim Starten nicht laufen musst, weil du einfach die stellst auf die Ski und fahrst schon mal und wenn du schnell genug bist, dann hebst du halt ab. Ich habe das aber anders gemacht, also ich habe mir den Schirm im Herbst gekauft und habe eigentlich schon die Idee gehabt, dass ich das halt mit Ski lerne, was eben einfach sicher ist. Und auch mit Schnee und so ist natürlich, wenn was schief geht, ein bisschen wacher und so. Und ja, dann ist auch relativ spät erst der Schnee gekommen und ja, gut Deutsch habe ich es einfach nicht so lange erwartet. Und habe das dann eben also quasi in der härteren Stufe, also mit zwei Starten, gelernt.
Okay. Das, ich schwöre, das war jetzt schon zum dritten Mal in der Folge. Mein Lieber, vergiss ein Ding ausschalten. Vielleicht freut es sich.
Genau, also ich habe das eigentlich relativ schnell auf, ja, wenn man so sagen will, eher gefährliche Art gelernt. Und war mir dessen aber echt bewusst. Deswegen habe ich das echt versucht, so vorsichtig wie möglich eben anzugehen.
Ja, so vorsichtig als es sein kann.
Und ja, also wie gesagt, man ist da immer noch selber eigentlich der größte Gefahrenfaktor bei dem Ganzen. Und eben, mir war das eben echt bewusst, wie gefährlich das sein kann und habe das echt voll vorsichtig eigentlich angefangen. Und das hat auch echt gut funktioniert. Also ich war da echt safe unterwegs eigentlich und habe mich da so langsam gesteigert. Und genau, das, ja, das war ungefähr ein Jahr, glaube ich, bevor der Unfall dann passiert ist. Da haben wir da immer so langsam gesteigert. Und ja, dann kommt man irgendwann zu seinem Level, wo man dann so meint, dass man eigentlich schon jetzt gut ist oder besser wird immer. Und man weiß aber eigentlich gar nicht, was man nicht weiß. Und das ist eigentlich das Gefährlichste beim Fliegen.
Ja.
Genau, und ja, ich habe dann eben, also ich habe schon immer noch geschaut, dass ich eben so vorsichtig wie möglich unterwegs bin. Was jetzt eben so, also so Speedflyer fliegen oft, wenn man so die Videos kennt, so ganz knapp über dem Boden, genau, so schnell und macht dann vielleicht noch so irgendwie so Rollen in so Rinnen ein oder so, was halt richtig gefährlich ist. Und das habe ich echt alles voll noch gemieden, habe mich da wirklich voll zusammengerissen, dass ich das auch nicht irgendwie anfange oder so.
Ja, aber bockt dir das nicht auch, weil du halt.
Ja, das ist eben genau das, weil du wirst eben halt, du lernst immer, also du lernst eigentlich relativ schnell dazu und ja, du wirst eigentlich echt schnell besser. Und ja, du, also es ist schon die Gefahr da, dass du einfach die da voll eingreifen lassest und dann so dahin fliegst und denkst, boah, das ist echt geil und keine Ahnung, du denkst eigentlich gleich mal, du hast das einfach voll im Griff, aber du weißt eben eigentlich gar nicht, was du eigentlich
mit dem Griff hoch kannst.
Genau. Ja. Und auf das habe ich immer voll geschaut und der Unfall ist dann eigentlich lustigerweise aus einem ganz anderen Grund passiert, weil ich da eben so darauf fokussiert war, da wirklich safe unterwegs zu sein. Bin ich dann auch viel auf die gleichen Stellen immer wieder geflogen, dass ich halt Routine kriege und so. Und im Endeffekt bin ich dann einfach ein bisschen schlampig geworden.
Aber es ist eine Routine auf einer Obel, oder?
Genau, weil eben auf dem Berg, wo das passiert ist, das eben ganz nah bei uns daheim. Und eben da bin ich, keine Ahnung, viermal in der Woche aufgelaufen oder was am Abend dann nach dem Arbeiten oder so. Und genau, da bin ich eben aufgekommen, war sogar so ja, Sonnenuntergang und eigentlich voll super Bedingungen. Und ja, war halt da oben, Wetter war gut und mein Schirm hergerichtet und alles. Haben wir gedacht, boah, schöner Tag heute.
Geil.
Und bin dann eben da so, also ich habe mich da oben schon zusammengerichtet, mein Schirm alles eingehängt und alles hergerichtet und bin dann halt noch das kurze Stück zu dem Startplatz dann umgegangen. Und eben gerade den Schirm hingeschmissen, ja, eh schon 100 Mal gemacht und passt eh alles. Und habe aber da nicht so ganz, also war da einfach zu wenig aufmerksam, dass da eigentlich jetzt die Sonne wirklich schon ein bisschen am Untergehen war und durch das dann schon, also wenn man dann am Berg ist, wenn die Sonne mal weg ist, dann dreht der Wind gleich mal und geht dann einfach so ganz leicht von hinten irgendwie, also dass du so einen ganz leichten Rückenwind hast beim Starten. Und eigentlich willst du beim Fliegen einen Wind von vorne haben beim Starten, weil einfach das hilft einfach, dass du dann schneller abheben kannst.
Yeah.
Genau, und auf das habe ich einfach überhaupt nicht geschaut, weil ich einfach zu wenig aufmerksam war. Und das hat dann einfach mein Start einfach voll verlängert und voll verzögert. Und das habe ich in dem Moment sogar mitgeschnitten. Aber ich habe mir gedacht, nein, jetzt war ich schon so oft, das haut noch fix hin und ich weiß eh, dass es da vorne dann über so eine Kuppe runtergeht und der Hebel ist locker noch ab. Also ich hätte eigentlich, wenn ich wollen hätte, hätte ich das eigentlich 10 Mal abbrechen können, aber ich dachte, nein, das ziehe ich
jetzt halt fix hin.
Und ja, eben durch das, dass das dann eben mit dem Rücken, wenn alles ein bisschen länger dauert hat, ja, bin ich einfach schon voll im Laufen drinnen gewesen und echt schon schnell gewesen, aber eben noch nicht abgehoben. Und ja, dann bin ich bei der Kuppe gewesen, weil ich gemeint habe, dass ich abheben sollte. Und bin halt nicht abgekommen, blöderweise. Und ja, hinter der Kuppe sind dann so, ja, ist dann ein ziemliches Sternfeld eigentlich daherkommen. Mhm. Und was ich eben nicht gewusst habe, weil an der Stelle bin ich ja normalerweise immer schon in der Luft drin. was ich nicht gewusst habe, ist, dass auf der Kuppe schon so Sterne und dann Gras sein und im Endeffekt bin ich einfach leicht gestolpert. Kann man jetzt
und aber sagen, mit Fullspeed?
Mit Fullspeed halt und mit Händen in die Steuerleinen und mit einem Schirm über mir, der zwar nicht fliegt, aber halt doch ein bisschen nach oben zirkelt. Halt.
Ja.
Und im Endeffekt bin ich so halt dann, ja, habe ich halt einen schönen Köpfler mal so über, weiß ich nicht, 10, 15 Meter in so ein Steinerfeld eingemacht halt.
Fick die Scheiße. Und halt auch du wirklich so straight mit dem Schädel halt drauf gekommen, ne?
Genau, eben, weil halt, ja, wenn du halt so in einem Startmodus bist, dann hast du halt das Körpergewicht eher nach vorne und ja, willst halt einfach gleich Speed machen.
Ja.
Und ja, wo das dann eben so weit war, da war halt keine Chance mehr irgendwie noch in irgendeine gescheite Position zu kommen, das irgendwie...
Zum Bremsen.
Ab zum Rollen oder irgendwas, bin einfach gleich ja, eingestellt halt.
Aber du hast ja einen Helm auf eigentlich, Alter.
Genau, Helm und was glaube ich noch wichtiger war, dass ich so eine Skibrille aufgehabt habe.
Mhm.
Genau, der Einschlag war halt schon ziemlich so frontal halt, also eigentlich mehr aufs Gesicht und nicht auf den Kopf so wirklich.
Okay.
Genau, deswegen hat der Helm jetzt also so. Ziemlich viel gebracht.
Ach du Scheiße, du bist wirklich so eingeschlagen, dass du dir im Prinzip die ganze Fresse gebrochen hast,
oder? Ich bleibe im Gesicht eigentlich blendet.
Ei, Scheiße. Ja, was geht da durch den Kopf? Das, da ich, meistens bei so einem Unfall ist es echt so, dass sich das ein bisschen freest.
Ja, voll. Also, ich kann mich echt noch ziemlich gut erinnern, eigentlich. Eben.
Unangenehmerweise wahrscheinlich.
Ja, oder nein, was jetzt im Nachhinein ist, glaube ich, ganz gut, dass ich mich da so an alles erinnern kann, weil durch das habe ich das auch ganz gut analysieren können,
okay.
Und verarbeiten und was weiß ich alles.
Ja, no, das braucht es ja auch.
Und was ich eben wirklich noch ganz genau weiß, ist eben so der Startvorgang. Ich meine, das hat sich jetzt nach einer ewig langen Zeit angehört, aber im Endeffekt geht das ja sau schnell eigentlich. Also mhm. Der Moment, wo du da beschleunigst und dann wirklich, es geht ja in ein paar Sekunden eigentlich.
Mhm.
Aber eben, mir kommt das eigentlich eben so jetzt in meinem Kopf ziemlich lang vor und eben, ich weiß eigentlich die ganzen Zeitpunkte, wo ich das noch abbrechen hätte können und so und was ich mir einfach gedacht habe, so eben, na, das geht schon und kann ja. Einfach durchziehen. Das war es eben noch ziemlich, also das ist noch voll präsent eigentlich. Und auch der Moment, wo ich dann eben mitgekriegt habe, dass das jetzt eben wirklich halt wirklich daneben geht und dass das jetzt wirklich schier wird. Das war es ja halt auch noch, weil eben halt der Moment, wo ich da dann eben so gestolpert bin und dann halt da so reingeflogen bin, das hat sich halt, also durch das, dass der Schirm eben ein bisschen halt schon gezogen hat, war das schon echt ein relativ langer Sturz eigentlich.
Ja, ja.
Und da haben wir echt so gedacht, das, ja.
Das mal ein fettes Fuck hoffen.
So. Das wird jetzt echt nicht so schön und eigentlich haben wir leider gedacht, dass jetzt eh gleich eigentlich die Lichter ausgehen müssen.
Ja.
Und dann bin ich dann eingeschlagen und dann dachte ich mir so richtig, also ich habe noch nie irgendwie krass geschlägert oder irgendwas, aber da haben wir einfach gedacht, das ist einfach der härteste Schlag in die Fresse, den man sich so vorstellen
kann. Ja, absolut. Ja, aber dann hat es dir da mehr, wenn du mal reinbretzt, dann bist du da mal, dann hast du wahrscheinlich mal angefangen zu sortieren.
So. Ja, dann bin ich mal so da gelegen und dann habe ich eigentlich gleich gewartet, bis irgendwie schwarz wird oder so. Also,
ist aber leider nicht wahr.
Ich habe mir eigentlich gedacht, also eigentlich muss mir da jetzt ausnocken, aber
ja, ja.
Ist halt irgendwie nicht passiert. Lustigerweise.
Ja, weil halt volle Bulle Adrenalin am Start ist.
Volle, ja. Also das glaube ich, dass das die Sache war.
Das ist fix. Ja, und dann?
Dann habe ich mal mein, also da ist ja voll die Sauerei dann mit dem Schirm und die ganzen Leinen und in die Storne, als das mal alles umgekränkt, dann habe ich das mal versucht, alles irgendwie zum Sammeln irgendwie, das ganze
mit einem komplett eingeschlagenen Gesicht hast du deinen Schirm zusammenpackt.
Ja, also es hat schon wert dann, aber eben wahrscheinlich durch den Schock halt,
ja.
Hat das, also das sind halt so die richtigen Sachen Schmerzen eigentlich gehabt. Das Einzige, was ich eben halt mitgekriegt habe, dass halt meine Nase halt echt ganz übel blutet.
Mhm.
Und was mir halt ziemlich angepisst hat, weil ich halt dann meinen ganzen Schirm und alles vollblutet habe.
Yeah.
Ich mir eigentlich die ganze Zeit leider gedacht habe, was soll das jetzt?
Das ist eine Scheiße.
Und als erstes habe ich dann einmal meine nette Frau angerufen.
Bei. Ich bin hingefallen.
Dann habe ich gesagt, ey, irgendwie, also habe ich gerade einen Start verkackt und ich glaube, meine Nase ist gebrochen, weil die blutet voll und keine Ahnung. Und wie ich mich so erinnern kann, war sie im ersten Moment, glaube ich, ein bisschen angepisst. Weil sie eigentlich was vorgehabt hätte oder eigentlich was ausgemacht gehabt hätte. Und ich sie halt gefragt habe, ob sie mich vielleicht unten vom Parkplatz halt abholen kann, weil vielleicht sollte man mal ins Krankenhaus fahren, sich das anschauen lassen.
Weil das selber so Ache spielt, ist auch geil.
Und also das war nicht untergespielt, das hat sich wirklich.
Ja, für die waren es ja.
Hat sich fuck, das halt ja. So angefühlt halt. Genau. Und eben dann. Hat sie halt widerwillig eingestimmt, zugestimmt, dass sie mich abholt. Und ja, dann haben wir gedacht, das packe ich halt mal schon zusammen. Haben wir mal kurz überlegt, ob ich noch einmal starten probiert habe.
Dass ich schneller so bin.
Ja, weil das waren halt dann doch 800 Höhenmeter oder was zum Runtergehen und das dauert ja Zeit.
Ach du Scheiße.
Und haben wir gedacht, wenn ich jetzt wegkomme, dann wäre das eigentlich ziemlich schnell erledigt. Aber durch das, dass meine Nase so blutet hat und keine Ahnung, haben wir gedacht, ist das vielleicht doch nicht so gut.
Mhm.
Dann habe ich den Schirm einfach irgendwie halt genommen und irgendwie in meinen Rucksack wieder reingestopft und habe mich dann einmal auf den Weg gemacht, so runter zum Gern halt. Mhm. Haben wir nicht die Mühe angetan, vor der Stelle, wo ich halt geflogen bin, also wo es mir halt hingefordert, hätte ich eigentlich wieder aufgehen müssen, so, keine Ahnung, ein paar Meter halt und auf dem Weg halt wieder runter gern. War mir zu mühsam, habe ich gedacht, die geht jetzt einfach eine Straight Line halt so. Runter, bis ich wieder auf der Skipiste bin und hast das dann halt runter.
Mhm.
Das war, also so im Nachhinein war das ein Haarschuhstück, weil es waren auch so 200-300 Höhenmeter runterwärts gewesen sein.
Mhm.
Und ja, dann bin ich da mal losgegangen und da ist mir dann doch ein bisschen komisch geworden irgendwie und dann habe ich sie noch einmal angerufen. Also die Logik kriegst du ja im Nachhinein rein kannst. Also ich habe sie angerufen, ob sie vielleicht die Bergrettung anrufen könnte. Was dann alles ein bisschen kompliziert gemacht hat, weil dann hat sie die Bergrettung angerufen, die haben dann natürlich nicht genau gewusst, wo ich dann genau bin, weil ja, sie das klar. Nicht so gut erklärt können, logischerweise.
Ja.
Dann haben die mich wieder angerufen und keine Ahnung, da war das halt so voller Hin und Her. Und ja, in der Zeit bin ich halt noch ein bisschen weitergegangen. Und dann haben die mir halt gefragt, wie es mir geht. Und ich habe gesagt, ja, eben keine Ahnung, mir hat es halt eben auf den Kopf gehauen und eben meine Nasen blutet halt, aber eben wie. Ich bin halt gerade am Runtergehen und keine Ahnung, würde schon gerne, aber vielleicht könnten sie mir halt doch irgendwie vor der nächsten Dings halt holen, mein Auto oder so, was halt geht. Und dann sie gesagt, ja was, ich soll da runtergehen. Und sie holen mich halt, wo sie halt zurückkommen mit ihrem Jeep halt. Und ich gesagt, passt, dann bin ich runtergegangen. Sie gesagt, ich soll auf jeden Fall von unten immer weitergehen, dass sie mich halt wieder finden.
Mhm.
Und ja, sonst, wenn es ist, soll ich halt ein bisschen auf sie warten, mit aber hinhocken. Und wo ich mich dann hingesetzt habe, ist dann halt so ein bisschen mit dem Schock, weiß ich nicht, hat es dann nachlassen.
Ja.
Und da ist dann eher mehr bergab gegangen von der Weg.
Ja, hat sie dann ausgenockt?
Nein, ausgenockt nicht, aber also da war ich dann, also da ist dann echt von Minute zu Minute irgendwie halt immer schlimmer geworden. So.
Ja,
also
Schmerzen gekriegt, würde ich sagen.
Ja, voll. Und also das war es ja, also ist auch noch eins von den Sachen, wo ich mich am meisten daran erinnere. Bin halt so da gesessen, aber immer meinen Kopf so runterhängen lassen, weil halt die Nasen so blutet hat.
Mhm.
Und irgendwann einmal habe ich so gemeint, dass sie halt irgendwie was her oder keine Ahnung, gemeint, dass sie halt kommen.
Mhm.
Und habe so aufgeschaut und hat so vor mir so ein ganz komisches Knacken und irgendwas komisches Geräusch gemacht, so wie wenn du jetzt einen Druckausgleich machst bei den Ohren, wenn du so ausdruckst, bloß hat es halt irgendwo in einer so ganz komischen, undefinierbaren Stelle in meinem Kopf irgendwie gemacht.
Ach du Scheiße.
Wo ich dann im Nachhinein drauf gekommen bin, dass das irgendwie der Druckausgleich in meinem Gehirn gewesen ist, weil da Luft reingekommen ist, was nicht so gut war.
Hey.
Und das hat dann auch ziemlich lange gedauert, bis die Bergrettung wirklich da war. Das hat irgendwie so eine Stunde oder so gedauert.
Ja, fuck.
Weil das sind ja alles Freiwillige.
Ja, klar.
Das hat sich jetzt nicht so nach einem Mega-Notfall angehört. Ja, deswegen haben sie keinen Hubschrauber, nichts geholt. Und dann müssen die erstmal zu ihrer Leitstelle und dann ihr Zeug zusammenpacken und dann aufgefahren. Das dauert ja alles. Und ja, das ist dann auch schon langsam dunkel geworden und halt kalt geworden und keine Ahnung. Bis die dann wirklich da waren, was dann, also ist man echt nicht mehr so gut gegangen.
Alter.
Und blöderweise haben die den Einst der Lage dann aber immer noch nicht so ganz erkannt irgendwie und haben wir dann trotzdem halt mit dem Jeep runtergefahren.
Mhm.
Und das im Nachhinein auch wahrscheinlich nicht so gut war mit einem Schädelhirntrauma, was sich dann ausgestellt hat, dass das dann war.
Ja.
Über so eine holprige Schotterstraße runterfahren.
Ah ja, ich habe mit Vollmigräne irgendwo angeholt und du, fuck.
Und also ja, auf der Autofahrt da runter ins Krankenhaus ist mir echt, also dann nicht mehr so gut gegangen. Also so
richtig beschissen.
So richtig nicht mehr gut.
Ja.
das war sehr nah, da dann halt volle Speiben messen und alles Mögliche. Und beim Parkplatz unten haben sie mich dann in ein Rettungsauto umgeladen. Mhm. Und dann ist da hinten so ein Zivi dran gesessen und ich war auch bei der Rettung Zivi. Und der hat mir dann echt richtig hart lautern, der Typ, weil ich bin da hinten recht voll drin gehängt und habe mich halt echt nicht mehr so ganz gespürt. Und weil er überall Blut im Gesicht und also nicht so schöne Sachen.
Ja.
Und ich glaube, der arme Zivi hat halt echt gemeint, dass ich da irgendwie halt im Verrecken bin.
Oh Gott!
Das, ja. Also im Nachhinein war das eher ein bisschen lustig.
Nachher habe ich ein bisschen Lachen drüber, ja. Das ist schon. Schon heavy.
Und ja, irgendwann waren wir dann im Krankenhaus und dann haben sie mich da halt sofort Priority halt angenommen und gleich voll mit MRT und was weiß ich, was man da halt gemacht hat, durchgecheckt. Mhm. Und da haben sie das dann wohl gecheckt, dass ich mich vielleicht nicht mehr bewegen soll und so. Und dann haben sie mir gleich mal ins Bett eingeschnallt.
Ja, nachdem du 3 Stunden, keine Ahnung, bergangegangen bist und überall für gestoßen nachgefahren bist.
Okay. Also insgesamt hat es echt ziemlich lang gedauert von dem, also wo der Sturz wirklich war, bis ich dann wirklich im Krankenhaus war, also, weiß ich nicht. 3 Stunden oder so.
Scheiße, Alter. Ja, was war nachher die Diagnose, die fixe?
Also im Endeffekt waren dann eben so Brüche im Gesicht, also so Nasenbein und Stirnhöhlen und Kiefer und ja, also alles Mögliche.
Was also Total Damage eigentlich, ja.
Und was halt dazugekommen ist, war der Schädelbasisbruch mit einem Schädel, dann schauen wir halt.
Ein Schädelbasisbruch bedeutet einfach, dass du den Schädel gespalten.
Genau, also das war da oben bei der Stirn irgendwo in der Gegend. Wahrscheinlich durch den Aufprall, was sie irgendwie verschoben haben, ich weiß es nicht genau. Das war eben eigentlich dann das Kritischste an der ganzen Sache, weil durch das ist halt dann Luft da in mein Gehirn reingekommen und dafür im Gegenzug Gehirnflüssigkeit aus mir raus, was ziemlich komisch schmeckt. Also das kommt ja dann durch die Nase und durch den Mund raus und dann hast du ja den Geschmack dann die ganze Zeit im Mund. Und das
definitiv ein Geschmack, den ich nicht erfahren würde.
Ganz interessant, so ja. Süßlich irgendwie, also echt ganz, also sowas habe ich davon nie geschmeckt.
Okay. Ja, falls ich mal dazu komme, ein bisschen hinprobieren, dann... Okay. Ja. Scheiße. Und wird sich nachher da, was ist denn noch los mit dir? Flackst du da rum? Reha-mäßig? Oder wie kommst du wieder auf die Füße? Was tust du beim Schädelbasisbruch?
Ja, also eigentlich kann man da nicht viel machen. Also ich bin dann in die, wie ist das, neurochirurgische Intensivstation gekommen. Mhm. Und das weiß ich auch noch. Also ich war ja eben schon immer bei mir halt. Und also bis ich dann wirklich auf die Station gekommen bin, war es dann schon ziemlich spät am Abend. Und das war echt ziemlich creepy, weil so die Neurointensivstation, da liegen halt echt die, keine Ahnung, Koma-Patienten, was weiß ich was alles. Mhm. Und das am Abend da rein und so dunkel haben sie mich da reingeschoben und das war echt ziemlich eine bedrückende Stimmung, weil da hast du ja lieber die Beatmungsgeräte.
Ja, ja, ja.
Das war echt nicht so geil.
Okay.
Ja, da haben sie mich dann reingestellt und die ersten 3-4 Tage ist dann mal eigentlich gar nichts passiert. Also haben sie mich einfach gleich eigentlich beobachtet.
Mhm. Ja, aber was kann grundsätzlich maximal schief gehen?
Ziemlich viel.
Ja, das glaube ich auch.
Richtig viel schief gehen. Also wenn da eben, keine Ahnung, es haben sich dann überall so Luftbläschen irgendwie gebildet halt im Kopf halt und wenn die halt irgendwie in die falsche Stelle kommen oder was weiß ich.
Dann Druck hast du über das Hirn, noch ist ja mal.
Und wenn da falscher Druck halt einer kommt, dann kriegst du halt, also dann geht es halt nicht mehr so gut.
Ja, das ist ich so gut geworden.
Ja, also dann hast du halt fix bleibende Schäden und also so richtig darf ein Scheiß halt.
Scheiße, ich würde da gefühlt dann einfach nochmal ein bisschen in dein Schädelbord klassisch Luft rauslassen.
Das wäre eine Möglichkeit gewesen und also das mit der Luft, das war eben auch Ding mit dem Druck und durch das, dass ich die Brüche da gehabt habe, hätte es ja da ziemlich leicht sein können, dass da irgendeine Infektion oder irgendwas reinkommt und dann hast du halt ziemlich verschissen.
Ja.
Und das war dann halt echt ziemlich eine blöde Situation, weil also ich bin dann einfach leider halt so da gelegen und also mir ist eigentlich gar nicht mal schlecht gegangen, weil ich habe dann auch Schmerzmittel und so gekriegt, dass ich die Brüche und so nicht mehr gespürt und
ja.
Dann geht es da eigentlich da recht normal, aber es kommt halt, weiß ich nicht, jede halbe Stunde einer her und checkt der halt komplett durch und du warst eigentlich. Also es ist halt voll unreal irgendwie, weil du weißt, dass du eigentlich voll an der Krippe bist, dass jetzt halt voll der, weiß ich nicht, Pflegefall oder was auch immer willst, wenn es jetzt halt irgendeine scheiß Kleinigkeit halt irgendwie blöd hergeht.
Das hast du halt immer im Hinterkopf, ja.
Aber eigentlich geht es eben nicht so schlecht. Also du denkst, eigentlich könnt ihr jetzt aufstehen und hangen und
ja.
Wäre eigentlich alles easy, aber dass du eben so zach, knapp eigentlich am Limit bist, das ist halt voll eine, ja, voll eine Sache, denke ich, das checken halt.
Ach du Heilige. Okay. Ja, aber der nächste ist eh voll gerade eigentlich. Das haben sie doch mal ganz fest gemacht.
Ja, das...
Oder hast du dich einfach so selber gebrochen gehabt, dass da viel verschoben war?
Ja, verschoben war tatsächlich nicht so viel eigentlich. Also ich habe dann nach, weiß ich nicht, am fünften Tag oder so, habe ich glaube ich eine Operation machen müssen, um die Sachen im Gesicht halt wieder richten. Also ich habe dann so ein paar Platten und so reingekriegt, um die Brüche halt wieder verschrauben. Mhm. Das war aber eigentlich alles nichts tragisch, also ganz normale, ja,
also ganz normaler Gesichtsbruch halt, was man halt immer so hat.
Aber, also das war immer das eine, das Ding halt, wie sich das halt mit den Brüchen da, also mit der Gehirndings da entwickelt. Mhm. Und das hat, also da haben sie gesagt, ja, das dauert jetzt halt einfach, das muss man jetzt halt einfach ein paar Tage beobachten. Und es hätte halt sein können, wenn das jetzt nicht mehr besser geworden wäre, dann hätten sie da irgendwie so eine ganz komplizierte Operation irgendwie machen müssen, zum die Lücken da wieder verschließen. Und wenn sie das machen hätten müssen, dann wäre es halt irgendwie, ich weiß nicht, was sie genau gesagt haben, dann hätte ich meinen Geschmackssinn und meinen Geruchssinn und was verloren, weil das hätte man dann halt irgendwie abtrennen müssen, die Nerven und keine Ahnung.
Also, hau ab!
Und das war halt dann echt ziemlich unentspannt, das zu machen.
Okay, what the fuck?
Und im Endeffekt habe ich also so Stäbler in die Nasen reingekriegt, wo man das halt gecheckt hat, wie viel Flüssigkeit da rauskommt. Und,
Die ist vehement die ganze Zeit die Flüssigkeit ausgetreten.
Ja, das ist dann schon weniger geworden, aber es waren halt wie so Tampons, was halt in die Nasen reingekriegt. Wo man das dann halt geprüft hat und gecheckt hat.
Okay.
Und glücklicherweise hat sich das dann von selber irgendwie so verschlossen wieder, dass wir eben die geschissene Operation nicht machen müssen.
Und was sagst du nachher, du, mehr oder weniger, wenn sie dich noch entlassen haben? Weil ich kenne es halt wahrscheinlich Unfall, meistens Armbruch, kommt irgendein Physio am Start. Aber was tust du beim Kopf? Du kannst ja gefühlt deinen Kopf trainieren, oder?
Eben durch das, dass sich das zum Glück von selber halt wieder erledigt hat mit dem Schädelbasisbruch, waren es dann eigentlich leider die normalen Brüche, was ich halt im Gesicht gehabt habe, die was halt einfach heulen haben müssen. Also ich war dann 5 Tage auf der Intensivstation und dann haben sie mich, oder ja, ein bisschen länger, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, vielleicht war es eine Woche auf der Intensivstation.
Yeah.
Und dann haben sie mich auf die normale Kieferchirurgie verlegt.
Yeah.
Da hat man die anderen Sachen noch ein bisschen beobachtet und ja, dann war ich so insgesamt, glaube ich, 2 Wochen oder so im Krankenhaus und dann habe ich haben können.
Ja, aber nachher hast du ja, ich schätze jetzt einfach mal, dass eher der psychische Schaden größer ist wie der physische. Weil du weißt ja, da irgendwie immer ein bisschen nachher mit einer gewissen, ja, Angst, weiß ich halt. Hast du die überhaupt empfunden?
Ja, es war eigentlich von dem her ganz, ganz gut, dass ich das eben, durch das, dass ich nicht ausgemacht war, das war also, ich habe eigentlich das ziemlich genau rekonstruieren können, was da abgegangen ist. Und also mir war dann auch sofort klar, dass ich einfach selber einen Fehler gemacht habe. Und also ich für mich denke mal, solange ich das weiß, was ich falsch gemacht habe, kann ich halt damit umgehen und weiß halt, dass ich halt den Fehler halt nicht mehr mache. Und deswegen war das eigentlich für mich recht leicht, das irgendwie zu verarbeiten.
Okay.
Also wie wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn jetzt in der Luft bist und aus dem, keine Ahnung, wenn du irgendeine Störung oder irgendwas hast und die schmeißt du einfach runter aus dem Himmel und du weißt nicht warum, dann glaube ich, weiß ich nicht, dann könnt ihr wahrscheinlich nicht mehr einfach so das Gleiche wieder machen, ja, weil dann weiß ich nicht, was passiert ist.
Ja, ey, aber, ja. Also du musst, okay, ja, ich verstehe, weil du dann nachher mehr oder weniger weißt, okay, das war der Grund und ich da irgendeine wettertechnische.
Genau, so habe ich gewusst, ja, ich habe einen Fehler gemacht, ich war zu deppert, das gescheit zu machen und ich weiß, das
macht. War der Gedanke noch gleich schon da, dass du sagst, ja, also probieren wir noch gleich nochmal.
Ja, das war eigentlich sofort klar. Da waren auch so komische Ärzte dann auf der Station. Und
die haben gesagt, dass das eine dumme Idee wäre.
Die haben mich nicht einmal gefragt, so, ja, möchtest du jetzt wieder weiterfliegen? Also einfach so, ja, für die war das einfach klar, dass ich das sowieso lasse und die haben einfach leid. Das war mehr so, die haben das leid so quasi als Aussage zu mir irgendwie so hindreht irgendwie.
Ja. Yeah.
Also nicht einmal als Frage, aber für mich hat sich das eigentlich eben überhaupt nicht
die Frage. Weil ich meine, das ist chronologische
Handlung. Also eigentlich nicht, weil du bist ja voll gern und eben.
Okay, und so ein Gesichtsbruch kann man immer wegstechen, anstecken.
Das ist ja jetzt so. Nein, um das geht es ja gar nicht, aber irgendwie was, ich habe ja gewusst, dass ich einen Fehler gemacht habe. eben.
Ich würde es sogar eher mehr als Eigentherapie dann irgendwie sagen. Ja. Es wäre, glaube ich, schlechter, wenn es wirklich lässt, als wenn du es nochmal probierst.
Also, ich so jetzt im Nachhinein bin ich mir ziemlich sicher, dass das mir eigentlich recht viel gebracht hat. Also, jetzt beim Fliegen, beim Paragliden gerne, und, aber generell im Leben so. Glaube ich schon, dass ich da ziemlich viel eigentlich mitnehmen habe können.
Das geht mir aber absolut gleich, also sage ich auch immer, weil solche Unfälle sind halt einfach auch Momente, wo du einfach extrem viel mit an dir selber oder mit dir selber voll arbeitest.
Ja.
Da kommst du halt schon auch viel drauf.
Voll.
Und wie hat sich das nachher das Ganze ergeben, dass du nachher Baggerfahrer geworden bist? Hast du gedacht, jetzt will ich ein bisschen bodenständiger? Weil jetzt rein vom Ding, was ich halt so mitkriege, so viel, zumindest total schon so viel, aber bist du jetzt immer noch so viel in der Luft? Oder hat sich das so jobbedingt einfach ein bisschen geändert?
Nein, also es... Also seit dem Unfall ist eigentlich sicher noch mehr geworden, würde ich mal sagen.
Also, ist auch als Ansporn, gib ihm.
Nein, nicht als Ansporn, aber eben, also eben, ob ihr das jetzt weitermachen will oder wie viele das weitermachen will, das hat das eigentlich überhaupt keinen Einfluss gemacht. Eher mehr wie ihr es jetzt halt macht, glaube ich. Also ich glaube, dass mir das von dem her schon ein bisschen was gebracht hat.
Na fix. Und wie ist nachher dazu gekommen, weil du hast im Prinzip, du hast ja jetzt alles dann auf einmal irgendwie nachher vereinigt mit deiner, wir haben vorher gesagt, dass sich alles ums Rad dreht. Du bist grundsätzlich nicht Baggerfahrer, sondern du baust Downhill-Strecken, oder? Und das aber eigentlich hauptberuflich.
Ja, genau.
Bist du da solo? Kann das sein? Fühlt sich immer so an.
Ja, seit 2 Jahren mache ich, also das ist das 2. Jahr, dass ich das selbstständig mache. Also ich habe meine eigene Firma, also als Einzelunternehmer. Bin von dem her eigentlich solo unterwegs, aber also ich stehe jetzt nicht den ganzen Tag allein im Wald und baue irgendeine Strecken, sondern ich tue mit halt mit anderen zusammen, aber halt, also ich tue mit halt mit anderen Firmen zusammen. Weil ich selber ziehe derweile mal kein Nutzen für mich, dass ich mir jetzt irgendwelche Mitarbeiter irgendwie einstelle oder was weiß ich. Ist einfach fein, das allein zu machen.
Ja, und da ruft in einer Stadt an und sagt, hey, schau mit einem Hiegel. Wäre geil, wenn du eine Strecke an mir baust.
So ungefähr, ja. Ja, ich das, also generell das Streckenbahn habe ich davor auch schon 2 Jahre als Angestellter gemacht.
Mhm.
Und habe da viel gelernt und habe mir da ein Netzwerk aufbauen können. Und also ist jetzt schon viel aus dem entstanden und hat sich halt das Thema weiterentwickelt.
Das tut es, aber...
Dass ich jetzt halt alleine meine Aufträge quasi machen kann.
Ja, schon, aber du versuchst ja dann, glaube ich, auch immer eine andere Strecke zum Bauen, weil gefühlt ist immer ein Turn 3, irgendwo ist ein Sprung 3 und dann war es das. Oder, weil das ist ja immer, es ist ja grundsätzlich von Natur vorgegeben, wo du wie bauen kannst, weil du fährst ja jetzt die ganze Bäume ausreißen, dass du da durchfahren kannst.
Ja, also mit dann schon auch Bäume
fällen. Nein!
Aber, nein, ich weiß jetzt nicht, wie sehr du jetzt ins Detail gehen willst, aber...
Ich will da jetzt ins Detail gehen.
Da müssen wir jetzt mal ziemlich viel erklären anfangen.
Das ist mir doch wurscht. Ja, du? Das lässt sich auch brechen, ein bisschen.
Nice, also... Ja,
es gibt... Bist du noch ein bisschen der Geologe noch rausgekommen? Also wenn ich, das nehme ich auch noch mit.
Nein, es gibt grundsätzlich einfach verschiedene Arten von Mountainbike-Strecken, was man bauen kann. Du kannst dann so kleine Wegelein bauen, die wie so Wanderwegeln sein oder so, die halt ziemlich natürlich sein. Oder du kannst halt wirklich mit großen Maschinen halt wirklich so jetzt richtig fett angelegte Strecken mit Springen und alles mögliche bauen. Und das ist halt ein breites Spektrum und es gibt einen Haufen Firmen mittlerweile, die das halt, die sich halt auf ihre eigenen Sachen irgendwie spezialisieren.
Ja.
Und ich schaue gerade schon, dass ich ein bisschen in die Richtung so Jump Trails und so halt mich ein bisschen spezialisiere, weil das einfach durch meine Vergangenheit, glaube ich, kann ich einfach am besten.
Ja, eh. Genau. Ja, vor allem du bist immer dein eigener Testfahrer, oder?
Ja.
Das ist eigentlich ganz geil. Baust du das Projekt und dann kannst du gut fahren.
Ja.
Und wie ist das ein Baggerfahren? Muss man eigentlich einen Führerschein machen? Schuhe.
Es gibt sowas wie einen Baggerführerschein, aber...
Den hätte ich so gern.
brauchen tust du den grundsätzlich eigentlich nicht, außer wenn du jetzt irgendwie im öffentlichen Raum oder so arbeitest.
Mhm.
Also das heißt, wenn du jetzt irgendwie von der Straße irgendwas im Bagger machst, dann brauchst du den.
Mhm.
So wie mir, wenn wir jetzt allein im Wald sind, auf einem Privatgelände, dann braucht man das eigentlich nicht.
Okay. Wenn du mit so einem Bagger da raufkriegst, das ist ja eine Lebensaufgabe.
Ja, es sind halt ziemlich zeitintensive Projekte, was ich da mache. Also,
wie lange brauchst du für eine Strecke?
Die letzte Strecke, was ich jetzt gemacht habe in Osttirol, die ist 3,5 Kilometer lang ungefähr. Mhm. Und da haben wir jetzt 4 Monate gearbeitet.
Yes, ja.
Aber ich mag, also das taugt mir eigentlich recht, muss ich sagen, dass ich einfach so längerfristige Projekte habe. Mhm. Weil dann habe ich da mal, also dann komme ich halt mit dem Team zusammen und in so einer langen Zeit, ja, da arbeite ich dann einfach viel besser zusammen, als wenn ich jetzt da alle 2 Wochen irgendwie was Neues anfange.
Das ist schon, aber wenn du bist ja du 4 Monate lang nicht drum.
Ja, das ist
schon ein bisschen unangenehm.
Ja, das ist eh, das, also mir taugt die Arbeit echt richtig gut, aber das ist wirklich einer für die großen Punkte, was es halt nicht so ganz einfach machen.
Ja.
Halt, also logischerweise bauen wir die Strecken im Sommer,
ja.
Dass das die intensivste Zeit für mich einfach halt genau im Sommer ist, wo halt alle anderen halt normalerweise Urlaub haben.
Ja, fix.
Und die dann eben halt auch viel nicht daheim bin, was halt auch nicht so einfach ist.
Mhm.
Aber ja, mittlerweile haben wir da, glaube ich, eine ganz gute Lösung so
okay. gefunden. Weil so nachher der Mädel einfach mitnehmen, die soll sich völlig seinen Job in der Gegend zu machen oder was?
Nein, sie hat mittlerweile echt einen richtig coolen Job, wo sie halt von quasi überall aus eigentlich arbeiten kann.
Okay.
Das heißt, dass sie mir mal besuchen kann und halt dann, wo ich halt gerade bin, einfach ein bisschen arbeiten kann. Ja, und sonst war ich halt sowieso halt am Wochenende immer haben.
Ja. Yeah.
Also, es ist nicht so, dass wir uns den ganzen Sommer
nicht mehr sehen. Das wäre schon ein bisschen beschissen, ja.
Ja.
Aber also hast du da jetzt eigentlich schon ein bisschen so ein Kindheitstraum erfüllt? Du bist aber tatsächlich ein Baggefahrer und so, oder? Und,
ja, kann man.
Aber halt echt fette Kombi. Aber
also ist nicht so, dass ich da jetzt nur Bagger fahre. Also ich mache so die Planung und so für die Strecken. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter. Und bei vielen Projekten haben wir eigene Baggerfahrer und die kümmern mir mehr um die Koordination oder so. Aber für so kleinere Sachen oder wenn es halt sich vom Team irgendwie ausgeht, dann taugt mir das schon echt voll gut, wenn ich einfach selber im Bagger sitzen kann.
Ja, sicher, du bist immer gerade.
Ist cool,
ja. Ist da viel Nachfrage?
Also momentan ist es schon ziemlich am Wachsen eigentlich.
Ich habe ein paar Leute mal angerufen, dass ich die endlich mal irgendwo rausstampfen.
Wäre mal eine Zeit.
Ja. Weil die Community wäre eigentlich relativ groß, also wäre aber schön. Überall Natura 2000, ganz wichtig. Scheißleben.
Ja, okay. Es ist tatsächlich nicht so einfach, so was in die Gänge zu bringen, solche Projekte. Es dauert auch teilweise oft Jahre, bis das genehmigt wird und so.
Weil sie was für Sorgen haben, weil es halt die Natur zerstört.
Es kommen einfach viele Interessen irgendwie, stoßen Konflikte. Irgendwie aufeinander, oder? Weil du hast Jäger, die wollen halt die Ruhe im Wald, dann hast du Wanderer, die wollen keine Radfahrer und ja, im Endeffekt musst du halt immer irgendwie einen Kompromiss finden.
Ja, fix, aber halt meistens gibt es ja nur einen Hiegel, weißt du?
Ja,
ich verstehe schon, aber trotzdem ist es halt echt.
Aber es ist halt einfach so, dass einfach das Mountainbiken echt richtig groß geworden ist.
Mhm.
Und irgendwo müssen die Leute halt auch, also du musst halt die Leute irgendwas bieten, weil es heißt, die scheiß Radfahrer fahren überall über die Wanderweg runter machen als hin.
Ja, logisch, wenn nichts
da ist. Aber wenn keine Alternative da ist, dann ist das ja logisch. Und
richtig.
Das, ja, man mittlerweile tut sich da eh echt viel und scheint sich auch langsam ein bisschen so zum Ändern, dass das Ganze ein bisschen leichter wird.
Mhm. Ja. Okay.
Spannend auf jeden Fall.
Ja, voll, ich find's geil. Was ist jetzt das nächste Nähere, wo, streckentechnisch, was du gebaut hast? Dass ich danach mit meiner wahnsinnigen Downhill-Expertise, die ich habe, da mal reinschieße. Ich glaube, ich würde mich mega einstuhlen, wenn ich da über so einen Kicker bin. Ehrlich. Fuck.
Das nächste, was ich gebaut habe, ist momentan eigentlich Lienz in Osttirol.
Okay, da wo ich gemacht habe, das ist Linz.
Genau. Lienz, nicht Linz.
Ja, da schon ein bisschen das Gesicht eingeschlafen, wie richtig. Ja, die 1,5 Stunden Zeit ist schon. Längst mal 3 dran, na Gott. Scheiß Leben, okay. Na ja, gut, aber warum jetzt mit meinem Radi unbedingt hin, denke ich. Ja, schade. Aber vielleicht hört das ja der Oberer oder so, weißt du, mein Buch ist ja jeder. Man kann da gleich einen Local holen, der da einen fetten Track hinbaut.
Nein, das wäre schon echt ziemlich ein Traum, wenn ich Leute haben, was Gescheites bauen können.
Na voll. Ja, weil, lustig, weil ich habe nie irgendwie gecheckt, dass es da überhaupt Firmen gibt, die das machen. Also, ich war dann immer fasziniert, dass das überhaupt irgendwo noch sich da so wahrscheinlich die Zeit nimmt und da irgendwie so Brettel im Boden wamst, dass man halt da so einen kleinen Turn drin hat.
Ja, das ist jetzt allgemein irgendwie nicht so bekannt. Also wenn mich Leute fragen, ja, was sie machen, ich sage, ja, man
Baggerfahrer.
Dann so, ja, was sind für den kannst du leben oder was tust du sonst oder keine Ahnung.
Ja, als wäre das kein Fulltime-Job.
Das kann man wirklich ganz normal als Fulltime-Job machen.
Naja, fix. Wobei, fällt mir gerade auf, Kumpels von mir haben den Ding in Bichelbach in See ohne bauen dürfen jetzt am Lift Aachen.
Ja, mit die Also mit dir bin ich ein bisschen in Kontakt.
Ah, okay. Ah, jetzt doch noch ein bisschen was trinken.
Also wir schauen ja, dass irgendwie das was weitergeht.
Ja, ja. Wäre schon geil.
Dauert halt also ein bisschen länger bei uns.
Ja, das ist sowieso, heute geht nichts gleich.
Aber irgendwann.
Außer du machst irgendwas auf der Burgruine Ermann. Da ist wichtig, dass ein Lift durch quer auf den Wald geschlagen wird zum Beispiel. Genau. Okay, nein, tatsächlich auch nichts, glaube ich. Die haben dir alles aus der Nase gezogen, was ihr wollt. Bärig, schön ist gewesen. Ja, möchtest du noch ein Abschlussplädoyer halten?
Was das schon wieder, oder?
Ja, gefühlt. Ich denke, außer möchtest du was erzählen. Willst du was erzählen? Erzähl mal was.
Alles, was du wissen willst, kann ich dir erzählen.
Ich war ja schon fast alles. Ja. Das ist das Problem, weil ich so wenig von dir weiß. Wahrscheinlich hast du irgendetwas in der Hinterhand, was mich voll interessiert und ich weiß es nicht.
Ja.
Hätten wir doch vielleicht ein großes Vorgespräch gehört.
Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen.
Nein, tatsächlich, es ist auch Sonntag, weißt du, das muss ich mir vorstellen. Also, dass ich das überhaupt durchsuchen und dann klopfen wir selber auf die Schulter. Ja, voll lauter. Ja. Nein, ich bin zufrieden.
Na schön.
Ich habe ein Zeug verfragt, das kenne ich mich aus. Und ich weiß, wenn ich anrufe, wenn ich ein Tankhilfszeug verbrauche.
Ich würde es immer noch cool finden, wenn du ein bisschen was über dich erzählen willst.
Nein.
Das hast du ja gesagt.
Wohl, mache ich. Folge 100.
Also.
Also sind es nur noch mit der Folge, wenn die alle durch sind, brauche ich nur noch 180 oder so. Das ist ja gar kein Stress. Ja. Also in 15 Jahren wird das noch so sein.
Du hast mehr zum Erzählen.
Jeber. Dann schreibe ich wahrscheinlich ein Buch. Oh Gott, dann kannst du es lesen, anstatt zu hören. Ja. Nafix, danke schön. Danke sehr. Schön, dass du da warst.
Hat mich gefreut.
Ciao, Peti.
Bitte.